Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen, bevor wir dann zur Thematik kommen. Lieber himmlischer Vater, bitte lass uns doch den Sinn des Geschriebenen verstehen. Wir wissen, das geht nur durch deinen guten Heiligen Geist. Öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Wir wollen dir dafür danken und setzen darauf unsere Hoffnung. Amen. Ja, es geht quasi um dieses zweite Gleichnis in der Reihenfolge der Gleichnisse über das Geheimnis des Himmelreiches. Und wir müssen uns auch diesmal die Zeit nehmen, um vielleicht einige Dinge zu berücksichtigen, damit wir eine gute Grundlage haben, um dieses Gleichnis auch vom Sinn her zu verstehen. Ich habe da mal so vier Punkte aufgeschrieben oder notiert, die wir berücksichtigen sollten. Der erste Punkt wäre der, dass wir festhalten, es geht in diesem Gleichnis um das Königreich. Ja, ich denke, das ist uns allen klar. Es geht um das Königreich. Es geht demnach nicht um den Boden der Gemeinde, zunächst jedenfalls nicht, sondern um das Königreich. An keiner Stelle, möchte ich sagen, hat der Herr Jesus von der Leibesgemeinde geredet als von dem irdischen Königreich. Er meinte das Reich Israel, das messianische Reich. Es gibt eine Stelle, Matthäus Evangelium 21, da heißt es Vers 41, 43, das Reich wird von euch genommen und einer anderen Nation gegeben. Aber wenn man die mal richtig studiert, geht es auch da nicht automatisch um die Gemeinde, wie wir sie heute haben, sondern um eine ganz neue Generation von Juden, die an ihn glauben, wenn er wiederkommt. Der damaligen Generation und Nation ging es verloren. Eine andere Nation der Juden am Ende wird es bekommen. Ich habe das nachgeschlagen, gesucht. Wer sucht, der findet. Es gibt da ein griechisches Wort, das heißt Allos, und das bedeutet eine andere Nation derselben Art. Das ist ganz interessant. Eine andere Nation derselben Art. Also ich möchte wiederholen, der Herr Jesus hat, wenn er von der Gemeinde gesprochen hat, wenn überhaupt von der Leibesgemeinde, nie von ihr geredet im Sinne des irdischen Königreiches. Die Gemeinde, das ist der zweite Punkt, den wir jetzt berücksichtigen wollen, die Gemeinde hat ja eine andere, wesentlich höhere Berufung, buchstäblich höhere Berufung, nämlich Kolosser Kapitel 1, Vers 5. Da geht es jetzt um Gemeinde. Was steht dort? Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist, wo? In den Himmel. Nicht hier im messianischen Königreich. Wir werden daran teilhaben. Aber unsere Berufung, Leibesgemeinde, ich weiß, ich sage oft das Gleiche, aber es ist so wichtig, dass wir diese Dinge wirklich auch verstehen. Die Berufung der Gemeinde ist himmlisch. Neue evangelistische Übersetzung sagt, Kolosser 1,5, die Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereitet ist. Also während es sich bei den Evangelien oder sagen wir in den Evangelien um das messianische Königreich auf Erden handelt, das für Israel verheißen gewesen ist, das die Propheten im Alten Testament immer wieder angekündigt haben und woran schlussendlich ja auch die Nationen teilhaben, geht es bei dem Reich, in das die Gemeinde berufen ist, um das allumfassende Reich Gottes und des Christus im Himmel und auf Erden. Wobei die Heimat der Gemeinde wo ist? Euer Bürgerrecht ist? Naja, da haben wir es doch. Deutlicher kann es doch nicht gesagt werden. Darum wird ja auch Gemeinde durch Jesus eines Tages bei der Auferstehung und Entrückung wohin geholt? In den Himmel. Während das Reich Israels aufgerichtet wird, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Das sind also wirklich zwei Paar Schuhe. Ja? Gemeinde wird in den Himmel geholt. Und wenn er wiederkommt, bringt er das messianische Reich hier auf dieser Erde. Darum, ich habe das auch hier und da schon mal erwähnt, aber darum wird auch nach dem Gemeindezeitalter, das hat der Jesus so angekündigt, wieder das Evangelium des Reiches verkündigt. Wir verkündigen ja heute in dem Sinne nicht das Evangelium des Reiches, wie es Jesus oder Johannes der Täufer getan hat, in den Evangelien. Wir verkündigen ja das Evangelium der vollkommenen Gnade in Christus, ohne Werke. Ja? Beim Reich spielen aber auch die Werke eine große Rolle. Und die Gnade. Und der Glaube. Denken wir nur an die Bergpredigt, ja? An die Seligpreisung. Und andere Stellen. Aber Jesus sagt in seiner berühmten Endzeitrede in Matthäus 24, 14, und dies Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, alle Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Was hat er gemeint? Was hat er damit gemeint? Das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden, dem ganzen Erdkreis. Da müssen wir mal den Kontext lesen. Über was hat er denn in Matthäus 24 gesprochen, unser Herr? Er sprach dort über die Zeit der großen Trübsal. Stimmt es nicht? Matthäus 24, das ist die sogenannte Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Und da sagt er in Vers 8 zum Beispiel, dass das eine spezielle Wehenszeit ist, ja, wie die Schmerzen einer Schwangeren, das kommt dann auch in der Offenbarung wieder vor. Dann sagt er in Vers 9, dass das eine ganz spezielle Drangsalszeit sein wird für die Juden. Dann sagt er in Vers 11, dass in dieser Zeit viele falsche Christusse bzw. falsche Propheten auftreten werden. Er sagt weiter in Vers 12, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Wodurch denn? Durch wen denn? Durch den Antichristen, denn der Antichrist wird im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 8 genannt, der Gesetzlose. Und wenn der Gesetzlose auf diese Erde auftritt, dann wird die Gesetzlosigkeit durch ihn überhand nehmen. Wir haben heute bereits die Anfänge, ohne Zweifel. Ja, der Teufel hat seine Finger schon im Spiel. Aber so weit ist es noch nicht. Das Schlimmste kommt noch. Das steht dieser Welt noch bevor. Dann sagt er in Vers 13, wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Ja, das gilt meines Erachtens der Gemeinde nicht. Wer an Jesus Christus gläubig geworden ist und von Neuem geboren ist, der ist ein für alle Mal geheiligt und vollkommen gemacht. Ja, der hat Heilsgewissheit. Das ist an keine Bedingung mehr geknüpft. Und dann ist die Rede vom Gräuel der Verwüstung, der aufgerichtet werden wird in Israel. Also in diese Zeit hinein, in diese Zeit der großen Trübsal hinein, sagt der Herr, wird das Evangelium des Reiches wieder verkündigt. Ja, in dieser Zeit der großen Trübsal, die in der Offenbarung beschrieben wird, da treten die 144.000 auf, die zwei Zeugen etc. etc. Und die verkündigen dann das, was unmittelbar jetzt bevorsteht, nämlich die Rückkehr Jesu und die Aufrichtung des messianischen Reiches, so wie wir es ja auch in der Offenbarung dann noch sehen, in Kapitel 19 und in Kapitel 20. Und sie werden mit ihm regieren 1000 Jahre. Noch ein Punkt, den wir berücksichtigen sollten in diesem Gleichnis. Der vierte Punkt wäre, die Gemeinde wird nie dazu aufgefordert, in ihren Reihen, ich denke, da gehen Sie mit mir eins, das Weltliche oder sagen wir es mal so, das Unkraut der Sünde zu tolerieren, oder? Lasst beides miteinander wachsen. Auf Gemeindeboden darf das nicht zutreffen. Im Gegenteil, wir sollen uns radikal von jeder Bösen, jeder Art trennen. Wir hatten letzte Woche den Gottesdienst mit Nathanael, er hat uns gelesen, 1. Johannes 2,5, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Oder ich las das heute Morgen so für mich, es hat mich sehr bewegt, eine ganze Zeit lang, aus Römer 12,2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja? Aber wir kommen da auf diesen Punkt nochmal zurück. Also ich bin der Meinung, dass der Herr Jesus Christus mit diesem Gleichnis, ja, die Verfahrensweise des Reiches für Israel anspricht, wie es damals war am Anfang der Apostelgeschichte und wie es denn in der Vollendung der Zeit, nämlich in der Offenbarungszeit, das heißt ja auch in der Vollendung, wenn dann die Schnitter, die Engel hinausgehen und das Böse und das Gute sammeln und voneinander trennen, ja, dass damit dieses Gleichnis gemeint ist, kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn. Das Handeln Jesu mit dem Volk war abgeschlossen. Wir lesen, dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Also, der Herr hat die Volksmenge entlassen, er spricht nicht mehr zu ihnen in dem Sinne und er wendet sich jetzt denen zu, die zunächst einmal, ich sage bewusst zunächst einmal, in dieser Phase noch, ja, er redet zu denen, die als gläubiger Überrest Israels damals dastanden. Das waren die Jünger des Herrn, die Apostel und auch die Frauen und andere, die da zugehörten und an Jesus Christus glaubten. Diese werden später selbstverständlich in das Neue Testament eingeführt und sie werden dann, diese Apostel, werden die Grundlage der Gemeinde, jawohl, der Leibesgemeinde, wie wir sie heute haben, Epheser Kapitel 2, Vers 20, ja, auf der Grundlage der Apostel und Propheten des Neuen Testamentes ist Gemeinde Jesu aufgebaut. Aber damals, zu diesem Zeitpunkt, stellen die Jünger noch die gläubigen Juden da, die im ersten ursprünglichsten Sinn für das messianische Reich erwählt worden waren. Und das war auch der Grund, liebe Freunde oder liebe Geschwister, lieber Bruder, lieber Sohn, lieber alle, ja? Das war auch der Grund, warum tatsächlich, ich bitte Sie, wenn Sie mal irgendwann Zeit haben, das lässt sich immer so gut sagen von hier oben, aber sollten Sie wirklich mal die Zeit haben, bitte lesen Sie mal ganz in Ruhe die Apostelgeschichte, sagen wir mal Kapitel 1 bis Kapitel 10, 11, so ungefähr. Da werden Sie feststellen, dass die Jünger tatsächlich in dieser ersten Zeit der Apostelgeschichte immer noch das Reich erwarteten. Ich gebe nur mal so ein paar Stichpunkte. In Kapitel 1 sagen die noch, Herr, richtest du jetzt das Reich auf für Israel? Die haben daran geglaubt. Und die haben noch nichts anderes gewusst. Und dann sagt Jesus, das geht euch nichts an. Ja? Das weiß nur der Vater. In Kapitel 2 wird der Heilige Geist ausgegossen und Petrus bringt das sofort in Verbindung, auch in gewisser Weise mit dem messianischen Reich, nämlich mit der Aussage des Joel. In Kapitel 3 hält Petrus eine Verkündigung und sagt den Juden, hört mal, wenn ihr jetzt Buße tut, dann kommt die Zeit der Erquickung, dann kommt das messianische Reich, dann kommt der Herr zurück. Ja, sagt er. Der steht da. Können Sie lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 17 bis, sagen wir mal, Vers 25 oder bis Vers 21. Ja, wenn ihr jetzt Buße tut, kommen die Zeiten der Erquickung. Dann sagt er ihnen aber auch, ihr seid die Söhne der Propheten. Ja? Und dann wird sich das erfüllen, wenn ihr jetzt Buße tut, dass Israel ein Segen wird für alle Nationen. Denn die Nationen sollen ja auch in das messianische Reich geholt werden. Es kommt dann auch in der Apostelgeschichte, es kommt auch zur Gütertrennung. Ich weiß nicht, ja, warum gab es das? Kapitel 2, Kapitel 4, die haben alles verkauft, was sie hatten. Das war ja ein Ding, ne? Stellen Sie mal vor. Verkaufen alles, was ihr Grundstück, Haus und so weiter, und geben das den Apostel, geben das alles für das Reich, weil die haben sich gedacht, ja, wenn das messianische Reich bald kommt, dann kommt ja eine totale Gerechtigkeit und eine totale soziale Gerechtigkeit. Ja, und dann brauchen wir das ja alles gar nicht mehr. Weil der Herr dann für alle gleich sorgen wird, für die ganze Welt. Dann haben wir ja die Fülle. Also das darf man, glaube ich, in diesem Zusammenhang lesen. Weil nachher, als dann die Gemeinde entstand, wie wir sie heute haben, hört das auf. Ne? Ich meine, es wäre trotzdem schön, ne? Ja, ja. Ja, aber so war das. Und dann sagt Petrus auch noch, er spricht dann von dem Propheten, da meint er den Herrn Jesus, einen Propheten wie mich, wird der Herr euch erwecken, er zitiert Mose und so weiter. Und dann sagt er, wer auf diesen Propheten hört, ist gut. Wer diesen Propheten nicht hört, der soll ausgerottet werden. Kapitel 5, Ananias und Sapphira. Die müssen sterben. Warum? Das Reichsgedankengut war noch da. Das Reichsgedankengut war noch da. Wenn sich das von Ananias und Sapphira heute noch erfüllen würde, wäre die Zionshalle leer. Und hier stimmt kein Norbert-Lied. Glaube ich. Ja? Da ist was passiert. Da ist was passiert. Denn die Bibel sagt, Psalm 101, dass in dem messianischen Reich wird jeden Tag gerichtet und das Böse wird vernichtet. Ja? Also wir sehen, und das Interessante ist, liebe Geschwister, dass Gott das alles nicht nur toleriert hat, sondern er lässt das wirklich laufen. Und er bestätigt das sogar, zum Beispiel indem das Ananias und Sapphira starben. Und erst später, ja, mit der Steinigung des Stephanus und so weiter und so fort, kommt plötzlich die große Wende. Paulus wird gerufen, dies passiert. Auf einmal, der Petrus ist ja von den Socken, ja, wird man in Deutsch sagen, das Tuch vom Himmel, der sagt, das geht doch, habe ich noch nie gemacht, bei Unreinen gewesen und so. Gott sagt jetzt, ich sage es mit meinen Worten, jetzt passiert was Neues, Petrus, ganz was Neues. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Und jetzt kommen die Heiden hinzu, die Nationen. Und jetzt ist der Leib Christi da, bestehend aus Nationen und aus Israel. Und das ist jetzt diese Phase, unsere Phase, die wir heute haben. Und wenn die vorbei ist, wir haben, als wir gebetet haben, heute Morgen aus Amos gelesen, der Peter hatte das vorgelesen, als wir Gebetsgemeinschaft hatten, aus Amos gelesen, da sagt der Amos, und das greift ja nachher Petrus und Jakobus auf, im Apostelkonzil Kapitel 15 der Apostelgeschichte, sagt Amos, nach diesem, und Jakobus wendet das auf Gemeinde an und sagt, nach dem Gemeindezeitalter, nach dem Gemeindezeitalter, ja, werde ich die Hütte Davids wieder bauen. Und das stimmt überein mit allen Schriften des Neuen Testamentes, des Petrus, des Paulus und so weiter und so fort. Wenn unser Zeitalter durch die Entrückung, Auferstehung beendigt ist, dann greift Gott den Faden Israels wieder auf. Und das wird dann zu Ende geführt in der Vollendung, nämlich in der Offenbarung. Und somit, dieses Gleichnis gehört in die Anfangszeit der Apostelgeschichte und dann auch an deren Ende. Und wir gehen das jetzt mal durch, Schritt für Schritt. Der Seemann, das ist der Sohn des Menschen. Ja? Wir lesen das hier, Vers 37. Er aber antwortet und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Ja, es ist auch schon interessant, vielleicht beiläufig, aber Sohn des Menschen kommt in Gemeinde zur Leibesgemeinde, in Bezug zur Leibesgemeinde gar nicht vor. Es ist auch, ich meine, ich glaube eben, dass jedes Wort inspiriert ist von dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass alles Sinn und Zweck hat. Was da steht und was weggelassen wird, alles hat Botschaft. Alles gehört zur großen Heilsgeschichte Gottes. Alles ist zu beachten. Alles ist ernst zu nehmen und wortwörtlich zu nehmen. Wir können und müssen und wollen dieses Gleichnis auch auf Gemeinde übertragen, geistlich. Es hat uns viel zu sagen. Es hat uns persönlich sehr viel zu sagen. Ja, wir entdecken manches für uns als Gemeinde auch wieder ohne Zweifel. Und das versuche ich auch zu tun. Aber das Erste, sage ich immer wieder, muss das Erste bleiben. Ja, und dann das Zweite. Ne? Nicht die zweite Geige zur ersten machen, sondern die erste Geige muss die erste bleiben. Der Sohn des Menschen eben, kommt zum letzten Mal vor, Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 56, da wird der Stephanus gesteinigt und er sagt, ich sehe den Menschensohn im Himmel stehen. Und dann kommt der Menschensohn in Bezug zur Gemeinde im direkten Sinn nicht mehr vor, erst wieder in der Offenbarung. Interessant, ja? Immer in Bezug zu Israel, der Menschensohn. Aber eins ist klar, natürlich, jetzt wenden wir das auch schon an auf uns, der Herr Jesus Christus ist als wahrer Gott, wahrer Mensch geworden und hat uns gerettet. Jesus ist uns begegnet als der Sämann und hat sein Wort auch in unsere Herzen ausgesät und darum sind wir von Neuem geboren worden. Wir hatten ja vor 2 Wochen eine Evangelisation bei uns, es war ja herrlich. Menschen haben zu Jesus gefunden. Ja, das, und da wurden die verändert, das bezeugen die auch. Es ist jetzt nicht mehr so, wie es vorher war. Und ich denke, alle, die sie wiedergeboren geworden sind, können damit einstimmen, oder? Da ist der Same des lebendigen Wortes in ihr Herz gefallen. Sie haben sich zu Jesus Christus bekehrt und da ist wirklich was ganz Neues passiert. Ich habe gerade, das war noch interessant insofern, weil ich gerade bei diesen Abschnitten dabei war, diese vorzubereiten. Da kam ein Brief rein, den brachte mir jemand ins Büro und da schrieb eine 88-jährige Frau, dass sie sich durch eins unserer Büchlein bekehrt hat. Ja, und jetzt erbittet sie weitere Büchlein und möchte die verteilen und verbreiten und sie schreibt so richtig nett und süß, der Herr möge sie doch jetzt auch führen und gebrauchen für andere Menschen. Ist doch schön. Dann rief mich eine Frau an aus dem Kölner Gebiet und die sagte, ja, ich habe durch eure Zeitschrift Mitternachtsruf zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Nicht? Ist doch schön, das ist die Aussaat des Wortes Gottes und da machen wir mit, da sind wir auch gemeint. Nun, das Zweite, der Acker. Jesus sagt das in Vers 37, der Acker ist die Welt. Ja? Der Acker ist die Welt. Nach Pfingsten, Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. Das begann mal so, sagte, ja, nach Pfingsten, das Evangelium ging von Jerusalem aus, nach Judäa, Samaria und so weiter und so fort, nachher übernimmt Paulus und es geht noch weiter, etc., etc. Also der Acker ist die Welt, er ist nicht die Christenheit. Ne? Die Kirche, wie man manchmal sagt, oder die Gemeinde. Der Acker ist die Welt. Es geht also nicht um guten und schlechten Samen innerhalb der Gemeinde Jesu. Wir sind zu keinem Zeitpunkt aufgerufen, als Gemeinde das Böse zu tolerieren und in der Gemeinde mitwachsen zu lassen. Ist doch klar, ne? So im ökumenischen Sinn oder so. Zu keinem Zeitpunkt. Uns wird gesagt, tut das Böse aus eurer Mitte. Uns wird gesagt, fegt den alten Sauerteig aus. Ja, uns wird gesagt, was haben die unfruchtbaren Werke der Finsternis für Gemeinschaft mit den fruchtbaren Werken? Nicht? Wir trennen uns da oder seid nicht gleichförmig dieser Welt oder habt nicht Gemeinschaft oder geht nicht unter dem gleichen Joch mit den Ungläubigen, wird uns gesagt. Uns wird gesagt, wenn jemand eine andere Lehre hat, ja, so dürft ihr keine Gemeinschaft mit dem haben. Also wir sehen da einen Unterschied. Es ging damals einfach mal um das Reich. Und da wächst Böses und Gutes miteinander bis zur Vollendung, bis zum Wiederkommen des Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit. Aber allerdings, ich meine, das eine stimmt natürlich auch, wir als Christen sind mitten in die Welt hineingesät, oder? Ich meine, auf Ihrem Arbeitsplatz wäre schön, wenn da nur guter Same wäre, aber da stehen Sie wahrscheinlich mitten auch unter den Kindern dieser Welt oder in Ihrer Nachbarschaft oder wo es auch sei. Und da müssen wir uns bewähren. Jetzt geht das dritte kommt, Jesus sagt, der gute Same, Vers 38, ja, Sie können das lesen, der gute Same sind die Söhne des Reiches. Bitte, ich betone es bewusst. Der gute Same sind die Söhne des Reiches, die in die Welt hineingesät sind. Das waren damals, gerade am Anfang der Apostelgeschichte, waren das die Jünger, die Apostel und all die ersten Gläubigen. Ja, da kamen 3000 zum Glauben, da kamen 5000 zum Glauben. Das waren zunächst einmal alles erst Juden, die zum Glauben kamen. Und das waren die Söhne des Reiches. Am Ende, in der Vollendung des Zeitalters, kurz vor der großen Ernte, in der Zeit der Offenbarung, da werden es zum Beispiel die 144.000 Versiegelten sein. Die werden von Gott in diese Welt hineingesät und die verkündigen das Evangelium. Oder die zwei Zeugen. Und die 144.000 werden ja nur die Erstlinge genannt. Danach, da kommen ja noch andere zum Glauben. Aber mitten in einer Zeit, wo auch der Antichrist regiert, wo das Unkraut auch gedeihen wird. Aber Paulus sagt das natürlich auch. Das ist auch unsere Aufgabe heute. Zum Beispiel 1. Korinther 3, 6. Ich habe gepflanzt. Ja? Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also trifft das selbstverständlich auch auf uns zu. Denn heute, in der Zeit, in der wir heute leben, in der es weniger um das irdische Reich geht, mehr um das himmlische Reich tatsächlich und dass Menschen da hineingerettet werden und zur Gemeinde Jesu hinzugetan werden. Heute sind wir die Lichter der Welt und wir sind der gute Same auf dem Acker dieser Welt. Und jetzt machen wir mal kurz innehalten, um das auch wirklich persönlich auf uns einwirken zu lassen. Nehmen wir unsere Aufgabe wahr? Man könnte sagen, ja, wir haben jetzt eine schöne Evangelisation gehabt, wir haben die gut vorbereitet, es haben sich viele beteiligt, wurde viel gebetet, es wurde verteilt, wunderbar. Aber so als Individueller, auch ich möchte mich das selber fragen, nehmen wir unsere Aufgabe wahr, sind wir in dieser Welt Wegweiser? Bist du an deinem Arbeitsplatz ein Kind des guten Samens, der mitten in dieser Welt lebt? Daneben ist noch viel Unkraut, ja, Menschen, die noch nicht zu Jesus gefunden haben, die noch in der Sünde leben. Bist du ein Wegweiser? Sähst du das Wort aus oder nicht? Sind wir Wegweiser auf Jesus? In dem, was wir tun, in dem, was wir denken, in dem, wie wir handeln. Ich hatte an einem Sonntagmorgen keinen Dienst und erst am Abend. Und dann habe ich mich erkundigt, ob irgendwo eine Gemeinde ist, wo ich hingehen könnte. Ich bin dann in eine Gemeinde gegangen, die hatten da Gottesdienst und da gab es verschiedene Zeugnisse über ein Thema, über das Thema der Liebe. Und einer sagte, ja wisst ihr Leute, ich bin jetzt dieser Tage unterwegs gewesen mit einem Bekannten und dem geht es finanziell gar nicht gut. Mir geht es sehr gut, sagte er, aber ihm geht es gar nicht gut. Und da gingen wir durch die Stadt und da saß ein Bettler. Und da zog er ganz schnell ein paar Euro aus der Tasche und gab die dem Bettler. Und da sagte er, und ich, dem es gut geht, ich habe nichts gegeben. Dann noch ein Traktat dabei oder eine CD. Da hörte ich auch die Geschichte, da war ein Schiff in Seenot geraten, es drohte unterzugehen. Es war ganz katastrophal, also Man wusste, jeden Moment ist da Schluss, und da lag ein Schiff im sicheren Hafen und die bekamen den Funkspruch und die Alarmbereitschaft, doch hinauszufahren, um dieses Schiff zu retten, beziehungsweise das Schiff war wohl nicht mehr zu retten, aber die Besatzung zu retten. Und dann wollte der Kapitän auch hinaus, und dann ist die Besatzung aber auf ihn eingestürmt und hat ihn ganz ernstlich ermahnt und gesagt: Kapitän, Kapitän, bitte fahr nicht raus, es gilt als gesichert. Wenn wir jetzt da rausfahren, geht unser Schiff auch unter. Und dann haben wir gar nichts gewonnen. Und dann hat der Kapitän innegehalten und dann hat er gesagt: Wisst ihr was, Leute? Da draußen sind Menschen in Not. Die sollen gerettet werden. Wir müssen hinausfahren. Zurückkommen müssen wir nicht. Ja. Sind wir solche guten Samen in dieser Welt? Haben wir einen Blick für die Not um uns herum? Für das viele Unkraut, das da aufschießt? Ja, da sind wir beim Unkraut, das ist das vierte, Vers 38. Das Unkraut sind nun die Söhne des Bösen. Das ist ja so, mitten auf dem Acker der Welt befinden sich auch die Kinder des Bösen und ihre Auswüchse. Die Bibel nennt das Fallstricke, Ärgernisse, Gesetzlosigkeiten, und damit verleiten sie zur Gottlosigkeit. Sie verleiten die Welt zur Gottlosigkeit. Das ist Satans Gegenstück oder Gegenbild gegen das Handeln Gottes. Damals waren das die Pharisäer und Hohepriester, Schriftgelehrten am Anfang der Apostelgeschichte. Die haben die Gemeinde verfolgt, die haben bösen Samen ausgesät, die haben Hassbotschaften ausgesät. Stephanus etc., die wurden alle umgebracht oder ins Gefängnis geworfen, und auch von Stadt zu Stadt verfolgten die den Apostel Paulus und seine Botschaft. Sie waren gegen diese Botschaft und sie haben ihn ramponiert, und wo sie nur konnten, wollten sie ihn fertig machen, ja, und haben das Böse ausgesät, die Gesetzesbotschaft und die Pharisäerbotschaft und so weiter. Heute sind es vielleicht, wenn wir das jetzt mal auf uns anwenden, heute sind es die vielen Philosophien oder Ideologien oder die menschengemachten Evangelien. Die haben auch ihre Botschaft, auch ihr Evangelium, ja? Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar, zum Beispiel das Umweltevangelium. Das ist ja die reinste Religion geworden. Ich meine, als Christen nehmen wir unsere Umwelt ernst, und als Christen gehen wir auch verantwortungsvoll mit der Umwelt um. Aber was da heute Zeug abgeht, also das ist ja, wenn du ein Dieselauto hast, bist du einer der schlimmsten Sünder. Da kommst du in unsere Stadt nicht rein. Das ist das Evangelium der Umwelt. Ne? Jetzt, meine Frau hatte das gelesen dieser Tage, wie heißt der Böck? Böck, der wird ja da beim Sechselüten da in die Luft geschossen, ne? oder verbrannt. Ja? Ja, jetzt gibt es eine Partei dagegen, die sagt, nee, das dürfen wir nicht machen, da müssen wir aufhören, der Böck, der darf nicht mehr verbrannt werden wegen diesen vielen umweltschädlichen Partikeln. Da schreibt eine Frau einen Bestseller und schreibt, ihr lebt besser ohne Kinder, weil jedes Kind ist eine Umweltbelastung. Stellen Sie sich das mal vor, und die Leute schlucken das, dass ohne Kinder unsere Welt zu Ende. Was ist das für ein Evangelium? Das ist in Deutschland ein ganz gutes Buch. Ich meine jetzt im Sinne von der Auflage her, ja? Ist unglaublich. Das Evangelium aus der Hölle. Das Gender-Evangelium. Das humanistische Evangelium. Das kommunistische Evangelium. Mit dem kommunistischen Manifest. Oder das rechtsradikale Evangelium. Statt EV, Evangelium, TV. Hier wird ja auch viel vermittelt, ne? Weil wofür das T steht, dürfen Sie selber raten. Gibt ja auch gute Sachen, ich will da gar nicht gegenreden, aber vieles ist schon, also, das Größte ist doch Mist, oder nicht? Ist doch einfach so. Nathanael hat es ja auch verkündigt. Es ist einfach so. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel, Vers 39. Er wird auch als der Feindselige beschrieben, so wie der Heilige Geist damals in den Glaubenden wirkte, gerade in der Zeit von Pfingsten, als die auch noch daran glaubten, der Herr kommt zurück, er bringt das messianische Reich, ja, so wirkte der Teufel in den Ungläubigen. Ich habe es eben schon gesagt, die Führungsschicht, gerade die religiöse Führungsschicht der Juden, die hat das Evangelium eigentlich nur verfolgt und immer nur Hass ausgesät. Und ihr Lieben, ich sagte, in der Vollendung, sehen Sie da unten den letzten Satz, in der Vollendung des Zeitalters wird das seinen Höhepunkt erreichen. Und das meint das Gleichnis, weil es da ja auch wieder um das Reich geht, um das Angebot des Reiches, nämlich in Form des Antichristen. Der Antichrist wird auch sein Evangelium haben, Offenbarung Kapitel 13, ist die Mitte der Offenbarung, nämlich das Evangelium seines Bildes und seines Malszeichen und seiner Botschaft, dass er angebetet werden muss. Und unheimlich viele Menschen werden das schlucken und werden Satan anbeten und den Drachen anbeten. Das ist das, was der Teufel will, der Feind Gottes. Und der Höhepunkt ist die Offenbarungszeit. Die Welt hat ja keine Ahnung, von wem sie geritten wird, ja? Die tun das ja als lächerlich ab, den Teufel. Aber das ist ja genau seine Taktik. Naja, glaubt nur, dass es mich nicht gibt. Da freue ich mich. Da reibt er sich die Hände. Aber stellen wir uns auch als Christen hier die Frage. Ich sage immer wieder, zuerst ist das Reich gemeint und die Reichsbotschaft und die Ankündigung auch zur Wiederkunft Jesu. Damals die Anfänge, Apostelgeschichte. Und dann die Vollendung in der Offenbarung. Aber stellen wir uns auch als Christen hier die Frage, Hand aufs Herz, kann der Feind Gottes schlechten Samen in mein Herz sehen? In Form von Hass, Groll, Vergeltungsgedanken, Abneigung und sollte ja die Liebe beherrschen, stimmt's nicht? Wie sagt der Apostel Paulus? Die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist seine Saat in uns. Aber manchmal, ehe man sich versieht, stimmt es nicht? Keimt da eine andere Saat auf. Ich lese gerade ein Buch, so einfach nur zur Entspannung, das ist auch mal gut. Ich lese gerne Studienbücher, da muss man aber dann viel unterstreichen und Anmerkungen machen und so und in der Bibel aufschlagen, nachschlagen. Und dann liest man ab und zu mal so gerne so ein Buch, da kannst du die Füße hochlegen, so vom Schlafen gehen noch, und dann nachher das Licht ausknipsen. Tut einfach nur gut. Ja, und da ist einer, da schreibt einer ein Buch, der war Tierpfleger in einem großen Zoo in Los Angeles. Und heute ist er Pastor und er war damals Tierpfleger und er erzählte da viele Geschichten und hat dann auch immer so schöne Anwendungen, so christliche, biblische Anwendungen aus diesen Geschichten heraus. Und da ist eine Geschichte aus seinem Leben, da schreibt er, er arbeitete in einer wunderbaren Abteilung da im Zoo und eines Tages durch den stellvertretenden Direktor wurde er versetzt in eine andere Abteilung des Zoos, die ihm überhaupt nicht zusagte, die ihm alles abverlangte, die unheimlich anstrengend war und wo schon viele gescheitert waren, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind, weil die es einfach nicht mehr gepackt haben. Und da gab es so viel zu tun, 8 Stunden am Tag arbeiten hat überhaupt nicht gereicht, er hat oft da 12 Stunden arbeiten, er war fix und fertig. Und dann gab es noch viel Regen und dann noch so viel Schlamm gekommen in die Zellen, da wo die Tiere waren, da musste er noch ausschippen und er hatte eine Wut. Er hatte eine Wut auf seinen stellvertretenden Direktor. Und er sagt, das fing an zunächst einmal mit negativen Gedanken. Warum hat der Kerl mich versetzt? Dann hat er sich erkundigt, ja, der hat gemeint, du wärst hierfür die richtige Aufgabe eben so und deshalb und so weiter. Und dann hat sich diese Wut gesteigert in Hass, bis hinein in die Verwünschung. Und er sagt, ich habe dem den Tod gewünscht, wenn der schon mit seinem Auto da vorbeifuhr. Ich habe gedacht, den soll eine Königskobra beißen. Ja, da gibt es keine Überlebenschance. So hat der gedacht. Und eines Tages war er mit einem Kollegen zusammen. Und dieser Kollege hatte eine Lebenskrise. Und dann hat er sich überwunden und gesagt, Mensch, dem sage ich jetzt was von Jesus. Und dann will er ihm was von Jesus sagen und sagte, du, ich würde mit deinem Problem, geh doch mal zu Jesus, hast du mal überlegt, er ist der Retter und so weiter. Und dann guckte der Kollege auf, schaut ihn an und sagt ihm, ach weißt du, ich finde, dass alle Christen nur Heuchler sind. Übrigens du auch. Er schockte ihn. Er hat gesagt, ja, wie meinst du das? Er sagte, glaubst du, das ist verborgen? Man sieht dir doch an, wie du den stellvertretenden Direktor hast. Das quillt dir ja aus den Augen. Wenn Blicke töten könnten, wäre der schon lange tot. Und dann sagt er noch einmal, ihr seid alles nur Heuchler. Und ging weg. Und dann sagte dieser Mitarbeiter, Tierpfleger, das hat mich getroffen. Und das dauerte nicht lange, da wurde er aus dieser Abteilung wieder rausgeholt in eine wunderschöne, wunderbare, angenehme Abteilung im Zoo. Und dann schreibt er, wisst ihr, wer mich dahin versetzt hat? Der stellvertretende Direktor. Und dann sagt er, ich habe gründlich Buße getan. Der Teufel, wenn ich das so sagen darf, ja, hat bösen Samen in mein Herz gesät. Abneigung, Antipathie. Sollte nicht so sein. Die Liebe sollte uns beherrschen, wirklich. Auch wenn wir mal andere Meinung sind, ja. Auch wenn wir tausendmal verschieden sind. Die Nacht. Die Nacht, in der die Menschen schliefen. Vers 25, die Nacht, in der die Menschen schliefen, das ist die Nachtzeit Israels. Israel befindet sich seit dem Weggang Jesu in der Nacht. Gemeinde befindet sich am Tag. Ja? Jesus hat gesagt, Johannes 9, 4 und 5, ich muss werken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht. Da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Für Israel. Als er weggegangen ist, wurde über Israel Nacht. Ja, stimmt das? Heilsgeschichtlich. Nacht. Dunkel. Decke. Blind. Und so weiter und so fort. Paulus schreibt über die Gemeinde Jesu im 1. Thessalonicher 5 genau das Gegenteil. Er sagt, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Also lasst uns auch nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wir aber, die von dem Tag sind. Israel geht durch die Nachtzeit. Die Gemeinde ist am Tag des Heils heute gesetzt. Und wenn es da heißt im Römerbrief Kapitel 13, die Nacht ist weit vorgerückt, ja, für Israel ist die Nacht weit vorgerückt und wir leben ja in dieser Zeit, wo Israel noch blind ist. Und Israels Nacht ist weit vorgerückt, weil das der Herr bald kommt und damit ein neuer heilsgeschichtlicher Tag, nämlich das tausendjährige Reich, für Israel anbricht. Darum sollen auch wir dementsprechend wirklich auch wie am Tag leben. So viel zur Nacht und zur Wirkung des Feindes, und er wird dann in der Nachtzeit der großen Trübsal, das ist ja wirklich Finsternis, bedeckt das Erdreich, heißt es ja dann im Blick auf die große Trübsal, auch in den Propheten, in dieser Nachtzeit der großen Trübsal wird der Teufel ganz besonders schlimm wirken. Durch den Antichristen und so weiter und so fort. Jetzt, bis zur Ernte muss beides miteinander wachsen. Haben wir gelesen in Vers 30. Und warum muss beides miteinander wachsen? Der Grund dafür ist, damit nicht auch der Weizen zusammen mit dem Unkraut rausgerissen wird und vernichtet wird. Also Gott will auch damals schon, da waren die Anfänge, da war die Aussaat, wieder, ich sage, Apostelgeschichte etc., dann in der Vollendung, da ist die Ausreife da. Und in dieser Zeit müssen die Glaubenden bewahrt werden. Sie dürfen nicht mit dem anderen ausgerissen werden, bis das Reich dann anbricht. Und da wird dann unterschieden. Wir kommen darauf, ja, die einen kommen ins Reich, die anderen kommen ins Feuer. Und das ist mit Leibesgemeinde heute ja auch ganz anders, liebe Geschwister. Die Leibesgemeinde wird ja nicht zusammen mit den anderen erst am jüngsten Tag gerichtet, in der Vollendung, oder? Also die Bibel sagt ja ganz deutlich oder erklärt uns ganz deutlich, dass die Zeit der Heimholung der Gemeinde Jesu eine ganz andere ist. Ist es nicht so? Die Heimholung der Gemeinde Jesu ist ja eine ganz andere. Jesus kommt, um seine Gemeinde in den Himmel zu holen. Und das, was hier beschrieben ist, die Ausreife bis in der Vollendung, wo dann die Engel kommen und voneinander trennen und die einen ins Feuer werfen und die anderen kommen ins messianische Reich, das ist ganz was anderes. Also ihr merkt, die Botschaft hier des Gleichnisses in erster Linie bezieht sich auf das Reich. Da kommen wir dann eben auf die Ernte dann, die ich gerade schon angeschnitten habe. Die Ernte ist laut Vers 39 die Vollendung des Zeitalters. Die Vollendung des Zeitalters. Also ganz am Ende findet diese Ernte statt zum Gericht auf der einen Seite und zum Einzug in das messianische Reich, dann in das Königreich auf der anderen Seite. Die Gemeinde, ich sagte es, muss meines Erachtens nicht bis ans Ende auf jeden Fall durch die große Trübsal. Sie wird vorher von dieser Erde weggeholt. Ich komme darauf nochmal zurück, wenn wir nachher bei den Engeln noch kurz stehen bleiben. Die Jünger damals haben ja den Herrn auch über diese Vollendung, haben die Jünger den Herrn Jesus gefragt. Wo? Auf dem Ölberg, ne? Da haben die gefragt, Matthäus 24, 3, sag uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Ja? Deine Ankunft, Wiederkunft und Vollendung des Zeitalters. Das ist das. Und daraufhin gab er ihnen den Abriss über die Drangsalszeit Israels in Matthäus Kapitel 24. Dann kommen die Schnitter. Wer sind die Schnitter? Vers 39. Da steht es, das sind die Engel. Ja? Am Ende der Zeit, am Ende der großen Trübsal. Engel stehen überhaupt viel in der Offenbarung, kommen die wieder viel vor. Und diese Engel treten besonders in der Offenbarung auf. Und Engel stehen auch nicht so häufig, ganz selten überhaupt in Verbindung mit der Gemeinde Jesu. Aber Schnitter, es heißt ja, die Schnitter sind die Engel, und da haben wir eine schöne Parallele in der Offenbarung, nämlich in Kapitel 14, Vers 15. Da sehen wir, wo das hingehört, worüber Jesus spricht. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel aus und ernte. Jetzt ist Vollendung. Denn die Stunde des Erntens, das ist diese Stunde, Vollendung. Die Stunde des Erntens ist gekommen und die Ernte der Erde ist überreif geworden. So lange wächst es weiter. So lange wächst es weiter. Die Gemeinde, die wird ja nicht durch Engel in den Himmel geholt. Ja? Dass die Engel als Schnitter kämen und jetzt die Gemeinde ins himmlische Reich tragen und die anderen in die Hölle. Nein. Wer kommt, um die Gemeinde zu holen? Wer kommt? Aha. Wie heißt es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4? Und der Herr selbst. Was ist sein Leib? Sein Leib. Da schickt er keinen Chauffeur. Da schickt er keinen Engel. Da kommt er selbst. Aber hier in der Vollendung, da werden die Engel ausgesendet. Also, Sie merken immer wieder, es sind, ich sag mal in Anführungsstriche, zwei Paar Schuhe, obwohl man auch vieles geistlich auf Gemeinde legen darf. Und dann, ja, dann kommt die große Scheidung, ich muss hier zum Schluss kommen langsam. Für die Gesetzlosen wird der Herr seine Engel aussenden und die werden in den Feuersee kommen. Jesus hat damals über die Pharisäer schon gesagt und über die Schriftgelehrten, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die wird ausgerissen werden. Was passiert dann? Und die Gerechten, das ist auch noch so ein schöner Punkt, die Gerechten, Vers 43, die Gerechten hingegen werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters, das heißt im messianischen Reich. Am Ende der Offenbarung, Kapitel 20, werden ja die Märtyrer, da werden Throne und da wird gerichtet, und da werden die Märtyrer aus der großen Trübsal erweckt, auferweckt, ja? Offenbarung Kapitel 20, Vers 4, Vers 6 und so weiter. Die werden also aus der großen Trübsal auferweckt und dann werden die ins Reich geführt und die noch lebenden Gerechten gehen auch in das Reich. Und da steht dann bezüglich diesen Menschen, diese werden mit Christus regieren 1000 Jahre. Sind die Überwinder, die werden dann leuchten in diesem Reich wie die Sonne. Ja, wo ist denn da Gemeinde? Gemeinde ist immer da, wo der Herr ist, ja? Das heißt bei der Entrückung, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Wenn er im Himmel ist, im Himmel. Wenn er auf der Erde ist, dann haben wir mit ihm die Verbindung auch zur Erde. Wir werden mitrichten und so weiter und so fort. Aber unser Hauptaufenthaltsort ist der Himmel. Ja, und dann eben, das ist eine schöne Parallele, Daniel Kapitel 12. Da steht das nämlich genau geschrieben. Da wissen wir auch, wo es hingehört, wo diese Stelle hingehört. Ich möchte das noch lesen. Und in jener Zeit, Daniel 12, 1 bis 3, und in jener Zeit wird Michael aufstehen. Jetzt wird deutlich gesagt, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Ja, was war denn das Volk Daniels? Es waren keine Schweizer, Helvetianer oder Germanen. Ne? Das waren die Juden, das war das jüdische Volk. Dann wird der Engel Michael aufstehen, der für die Kinder deines Volkes steht. Und dann geht es weiter. Und es wird eine Zeit großer Drangsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Ja, und das ist ja das, was Jesus in der Ölbergrede aufgreift. Darum sage ich ja auch, die Ölbergrede gehört in das jüdische Volk hinein. Und zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Was für ein Volk? Aha. Zu jener Zeit wird dein Volk, Daniel, darum geht es. Dein Volk gerettet werden. Jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen werden, erwachen, diese zum ewigen Leben und jene zur Schande, zum ewigen Abscheu, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Ja? Ist doch die Parallele, geht doch auf. Wissen wir doch, wo es hingehört. Und der letzte Satz, damit schließe ich. Wer ein Ohr hat, der höre. Und das finden wir auch wieder an einem, gut, es steht auch in den Sendschreiben, lesen wir das auch jedes Mal, aber es gibt noch eine ganz prägnante Stelle in der Offenbarung, wo das geschrieben steht, wer ein Ohr hat, der höre, nämlich mitten in diese große Trübsal hinein. In der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 9, das ist die Zeit, wo der Antichrist regiert, als der falsche Sämann, ja, durch den Teufel und die falsche Saat des Unkraut zur Ausgeburt kommt in dieser Offenbarungszeit, die dieser Welt bevorsteht übrigens. Das ist eine ganz ernste Sache, ja. Da dürfen wir wirklich noch beten. Herr, komme bald. Und in dieser Zeit wird auch gesagt, Offenbarung 13, 9, wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Also wir sehen, passt. Es geht einfach auf. Es geht einfach auf. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Ja, lieber himmlischer Vater, dein Wort gibt uns Einblick und Ausblick. Darum hast du es niederschreiben lassen, damit wir als Gemeinde Bescheid wissen, damit wir den Weg kennen, den du einschlägst, auch mit deinem Volk, bis in die Endzeit, mit dieser Welt, bis in die Vollendung, aber auch mit deiner Gemeinde, und dass wir eine große Aufgabe haben heute in dieser Welt, weil wir diese Dinge wissen weil wir um diese Dinge Bescheid wissen und weil wir die Aufgabe haben, unsere Mitmenschen zu erreichen mit dem guten Samen des Wortes Gottes. Herr, lass uns dein Wort ernst nehmen in allem, was wir hier auch Sonntag für Sonntag hören oder was wir in unseren eigenen Bibellesezeiten lesen und vernehmen. Wir wollen es ernst nehmen, Herr, hier sind wir. Wir wollen unsere Leiber dir zur Verfügung stellen und ein Segen sein in dieser Welt. Und bitte, Herr, komm doch bald. Du siehst die große Not um uns herum. Komm doch bald. Amen.